erzählt, dass ich katholisch aufgewachsen bin und sehr, sehr
Gottesverhältnis hatte. Ich habe das dargestellt durch dieses 3 Millionen Lichtjahre entfernt. So wenig hatte Gott mit meinem Leben zu tun. Und als ich 20 Jahre alt war, habe ich gedacht, das ist eine super runde Zahl, da muss man drüber nachdenken, was mache ich denn mit meinem Leben? Und bin unter anderem auch auf die Frage gekommen, wie ist das eigentlich mit Gott und mir? Also ursprünglich hatte ich so gedacht, naja, ich muss mal drüber nachdenken mit Familie, Beruf und wo will ich da hin? Und so ganz nebenbei kam dann auch, ach ja, ich gehe ja, wie ich erzählt habe, in den Gottesdienst, ich bin Messdiener, müsste ich doch eigentlich mal über Gott auch nachdenken. So, ist halt so ein kleiner Teil meines Lebens. Nehme ich mit rein. Machen wir mal eine Generalprüfung. Und mir war klar, entweder lebe ich mit Gott, weil die Definition von Gott ist, er steht über allem. Er hat alles geschaffen. Er ist alles in allem. Und ich habe mich gefragt, ja, warum hat er dann mit meinem Leben nichts zu tun? Warum lebe ich einfach so mein Leben und sage, Gott ist ein guter alter Mann und wenn ich irgendwann mal sterbe, und das wird ja noch sehr lange sein, dann treffen wir uns und dann stellen wir uns gegenseitig vor und dann, naja, machen wir irgendwas da so mit Ewigkeit und so weiter. Aber bis dahin mache ich mein Ding und Gott sein Ding. So hatte ich das gedacht. Aber als ich dann angefangen habe zu beten, okay Gott, jetzt machen wir mal hier die Probe aufs Exempel, entweder gibt es dich oder es gibt dich nicht und du bist ja allmächtig, höre ich ja immer. Also ich bitte dich, zeig dich mir so, dass ich dich nicht missverstehen kann, weil entweder ich lebe richtig mit dir, aber wenn es dich gar nicht gibt, dann muss ich ja sonntags auch nicht so früh aufstehen. Ne? Okay. Das habe ich dann so 6 Wochen gebetet und dann ist etwas passiert. Gott ist mir begegnet. Also, ich meine, Jesus als Katholik habe ich nicht viel drüber nachgedacht. Weil da habe ich Jesus, ich jetzt in meiner Heimatgemeinde, nur kennengelernt als irgendwann kommt Jesus wieder als Richter. Pass auf. Ne? So wie du vorhin auch gesagt hast, ne? Pass bloß auf. Also Jesus war nicht so mein direkter Ansprechpartner. Und was ich sehen durfte, war, dass Gott mir einen Blick in seine Welt gewährt hat. So, glaube ich, sage ich es am besten. Er hat mir geschenkt, in seine Welt sehen zu dürfen. Ich vergleiche das oft wie im Theater, wenn der Vorhang hochgezogen wird und das Bühnenbild zu sehen ist. Das war vorher schon da, aber man sieht es nicht. In dem Moment, wo der Theatervorhang hochgeht, in dem Moment siehst du, was schon längst da ist. Und ich durfte Jesus sehen und er hat mir die Frage gestellt, willst du mir dein Leben geben? Damit hat sich für mich etwas schon mal richtig fundamental geändert. Ich wusste, 3 Millionen Lichtjahre, nee, direkt hier mittendrin. Jesus hat mal mit den Menschen darüber gesprochen, wo ist denn das Reich Gottes? Zeig es uns, dass wir es erkennen können. Und Jesus sagt, ihr irrt euch sehr, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Genau das wusste ich in dem Moment, sowas von tief in meinem Herzen. Und als nächstes hat er mir diese Frage gestellt, willst du mir dein Leben geben? Als Katholik hätte ich verstanden, ich muss jetzt Pfarrer werden, also katholische Theologie studieren, Priesterseminar, dann werde ich Pfarrer oder ich gehe in die Mission oder ins Kloster, irgendwas. Aber all das war nicht da in diesem Moment, wo ich Jesus begegnet bin, sondern ich wusste ganz genau, Gott will in meinem Leben sein. Ich meine, das war ja auch die Ausgangsfrage. Wenn Gott Gott ist, dann ist er alles in allem. Dann ist er über allem bei mir. Und dann hat auch mein Leben was mit diesem Gott zu tun. Dann kann das nicht sein, dass ich hier einfach mein Ding mache nach dem Motto, naja, wenn ich sterbe, sehen wir uns ja noch früh genug. Sondern da hat es jetzt was mit Gott zu tun.
Der Kopf hat es gewusst. Aber ich habe noch nicht mal eine Sehnsucht danach gespürt, weil ich nicht wusste, wonach soll ich mich denn eigentlich sehnen. Aber als Jesus mich gefragt hat, willst du mir dein Leben geben, wusste ich ganz genau, was er meint. Gott ist an mir interessiert. Er liebt mich. Und er will, dass mein Leben gelingt. Er hat einen Plan mit mir. Oh, ihr Lieben, wenn ich gehört habe, als ich dann bekehrt war, Gott hat einen Plan mit dir. Ich weiß nicht, wie du diesen Satz verstehst. Ich habe immer nur verstanden, du musst irgendwas machen. Gott hat einen Plan, er hat ganz genau vorgeschrieben. Also das ist im Grunde, naja, wie bei der Bundesbahn, wenn sie pünktlich kommt, dass die Züge ihren Anschluss haben und dann musst du rechtzeitig da sein, damit du auch wirklich einen Anschluss kriegst. Ich muss meinen Beruf das und das machen, ich muss die richtige Frau heiraten, muss die richtigen Kinder kriegen und Stress. Wenn mir jemand gesagt hat, Gott hat einen Plan für dein Leben, dann habe ich gedacht, oh oh, bloß nichts falsch machen. Irgendwie diesen Plan nicht verpassen. Ich habe da nichts Gutes drin verstanden. Und pass auf, dass obwohl in dieser Begegnung mit Jesus, da war eines zutiefst spürbar. Eine unendliche Liebe. Noch bevor Jesus gesprochen hat, spürte ich einen unfassbaren Strom der Liebe. Ich hatte das noch nie vorher erlebt. Solch eine Liebe. Ich wusste nur, hier will ich bleiben. Ich will da gar nicht mehr weg. Wie Petrus, lass uns Hütten bauen. Hier will ich bleiben. Boah, endlich mal angenommen, geliebt. Einfach so. Kein, was hast du jetzt schon wieder falsch gemacht? Voraussetzungslos geliebt, hat Petra vorhin gesagt. Ohne Bedingungen. Kein, wenn du alles gut gemacht hast, jetzt zurück in meine Biografie, wenn du deinen Vater nicht verärgert hast, wenn du ruhig geblieben bist und dein Vater nicht explodiert ist, wenn ich gute Noten geschrieben habe, dann habe ich dich lieb. Ihr Lieben, ich bin mal von meiner Mutter oft, ich würde sagen, unter Druck gesetzt worden mit meinen Schulnoten. Und sie sagte immer, ach ja, du bist doch intelligent. Wieso schreibst du denn nicht gute Noten? Und dann brachte ich endlich mal irgendeine 1 oder 2, ich weiß gar nicht mehr genau. Also es war eine für mich super, super gute Note. Und ich habe mich so gefreut, weil heute werde ich gelobt. Ja, Halleluja. Und meine Mutter sagte, ja super, warum machst du das denn nicht immer so? Das war mein Leben. Und hier in dieser Liebe bei Gott, da war kein, streng dich doch mal an, du kannst es doch. Da war kein, wenn du gute Noten schreibst, wenn du dich richtig verhältst, wenn du dazu beiträgst, dass unser Familienglück durch dich nicht gestört wird. Da war einfach nur, toll, dass du da bist. Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Hä? Was? Wieso? Toll, dass du da bist. Ja, aber was muss ich denn tun? Es ist schön, dass du da bist. Ich habe das noch lange nicht begreifen können, wisst ihr? Gott hat mich tief in eine Beziehung zu ihm hereingezogen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie das danach dann war, wenn ich in der Bibel gelesen habe. Es war alles einfach wahr, alles lebendig. Es war da und ich war mittendrin. Ich habe das quasi miterlebt, wenn ich die Bibel gelesen habe. Und es ist tief hineingegangen in mein Herz. Und doch hat es vieles noch nicht geheilt gehabt. Dieses Stück Identität war angekommen. Ich bin geliebt. Und gleichzeitig war aber etwas von meiner alten Prägung noch geblieben. ich darf es nicht versauen. Genau das, was du erzählt hast, war bei mir immer noch vorhanden, während ich wusste, boah, ich bin wirklich geliebt. Genau was du gesagt hast. Ja, aber Jesus hat so viel für mich getan, jetzt muss ich doch. Man könnte meinen, wenn man solch eine Begegnung mit Gott hatte, wie ich es euch jetzt erzählt habe, so in Kurzfassung, dann ist doch mit einem Schlag alles klar. Vielleicht sitzt du da und denkst, ach, wenn ich so eine Begegnung gehabt hätte, dann wären alle meine Probleme gelöst gewesen. Vorstellbar. Aber das ist nicht Gottes Weg. Gott hat mich in eine Beziehung mit ihm gerufen. 3 Jahre nach meiner Bekehrung, also mit 23, bekam ich einen Ruf, Pastor zu werden. Als ich mich beworben habe bei der Freien Evangelischen Gemeinde, Theologisches Seminar Ebersbach, wurde gesagt, naja, Gerhard, du bist ja erst in einer Gemeinde gewesen. Du kennst ja von unserem ganzen großen Bund nur eine einzige Stadtgemeinde. Du kennst die Dorfgemeinden nicht. Wer weiß, wo Gott dich dann hinruft. Du musst erstmal ein Vorpraktikum machen für ein Jahr. Für mich war das wie eine Ablehnung. Eine Zurückstufung. Du musst warten. Du musst erstmal zeigen, dass du das wirklich kannst. Und wieder, wie damals in meinem Elternhaus, wusste ich nicht, was soll ich denn eigentlich zeigen? Wann ist man denn ein guter Vorpraktikant? Weil sowas gab es gar nicht bisher. Und ich habe geschaut und gemacht und getan. Und dann kam die tolle Situation, der Pastor, bei dem ich war, der sagte, der Junge ist nicht geeignet für den Pastorendienst. Ablehnung, klasse. Und ich habe zu Gott gesagt, du hast zu mir gesprochen, wenn es deins ist, dann wirst du mich da durchbringen. Und wenn nicht, dann habe ich mich verhört. Und dann kam das Komische, dass im theologischen Seminar die Lehrer gesagt haben, doch, den nehmen wir. Sag mal, wow, das passiert doch sonst nur den anderen. Das passiert mir? Wow, Gott, du hast echt da eingegriffen. Für mich? Hammer. Das kann ich gar nicht verstehen. Bin ich das wert, wirklich, in deinen Augen? Wow! So bin ich in den Pastorendienst gegangen. Ich wusste, ich bin geliebt, aber ich hatte immer noch diese Zweiteilung, dass ich wusste, ich bin geliebtes Kind Gottes. Ich möchte das ein bisschen Erwachsene ausdrücken, ich bin geliebter Sohn Gottes. Ich bin geliebt, ich bin angenommen. Und gleichzeitig die Frage, und was muss ich damit jetzt machen? Wie werde ich dem gerecht? Und auch Pastor, Gott, du hast dir was ausgedacht mit mir. Und ich habe mich echt angestrengt. Und kamen Gemeindekrisen. Die waren nicht zu knapp. Die waren wirklich heftig gewesen. Und ich habe nur gesehen, oh wei, habe ich meinen Dienst nicht richtig gemacht? Habe ich das nicht gut gemacht? Wie konnte das passieren? Heute im Rückblick sehe ich, ich durfte mit Gottes Gnade die Gemeinde hindurchführen. Es gab in meiner allerersten Gemeinde tatsächlich eine Spaltung, wo etwas über 20 Leute von knapp 100 weggegangen sind. Und ein Jahr später haben wir voll Vertrauen und in Einheit ein neues Gemeindehaus gekauft und gleichzeitig noch einen Jugenddiakon angestellt. Eigentlich waren die Finanzen überhaupt nicht da, zu dem Zeitpunkt, wo die Krise war, mit mehr Menschen. Aber danach war der Glaube da. Meint ihr, ich hätte das mal gesehen, dass Gott da Gnade geschenkt hat und durch mich gewirkt hat? Dass ich es wert war, dass Gott so etwas zustande bringt? Ich habe mich immer noch mit der Frage beschäftigt, wenn ein besserer Pastor da gewesen wäre, wäre die Krise vielleicht gar nicht passiert. Gott hat mich in die Beziehung zu ihm hineingezogen, an sein Herz gezogen. Und trotzdem konnte ich noch nicht so in meiner Identität leben. Trotzdem war ich noch beschäftigt, was muss ich jetzt tun? Und dann kam der Super-GAU, meine zweite Dienststelle. Und meine Ehe wurde immer schlechter, immer schwieriger. Eigentlich hatten wir ab dem Zeitpunkt unserer Hochzeit oder besser gesagt seit unserer Verlobung schon Schwierigkeiten gehabt. Ganz oft gestritten und auf eine Weise, die bestimmt nicht gut war. Und später kam raus, als meine Frau nie einen Pastor wollte. Sie wusste es, bevor wir geheiratet haben, bevor wir uns verlobt haben. Und jetzt ging es an die zweite Dienststelle. Und das war offensichtlich der Punkt, wo sie dann endgültig angefangen hat zu rebellieren dagegen. Ich will keinen Pastor. Und es wurde immer schlimmer mit uns. Und ich kam an den Punkt, wo ich nicht mehr konnte. Ich sage euch, wäre ich nicht Pastor gewesen, hätte ich schon viel früher und viel leichter die Scheidung eingereicht. Aber ein Pastor macht sowas nicht, oder Christoph? Jogi, Pastoren machen sowas nicht, ne? Pastoren sind Vorbilder. Den Pastoren gelingt die Ehe. Oh, wenn die wüssten. Das war immer mein Satz. Wenn die wüssten in der Gemeinde, wie schlimm es zu Hause ausschaut. Bis zur Haustür hatte meine Frau immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Ein strahlendes Lächeln. War die Tür hinter uns zu, dann hat sie es mit Mantel an die Garderobe gehängt. So empfand ich das jedenfalls. Und ich war auch nicht besser. Aber ich war an dem Punkt, wo ich einfach nicht mehr konnte. Und jetzt war der Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, alles Anstrengen ist am Ende. Ich mute euch das zu, soweit ehrlich zu sein. Ich habe schon mal so eine Kordel ein bisschen zusammengeknüpft gehabt und habe sie mir mal um den Hals gelegt, um einfach mal zu proben, zu spüren, wie das denn ist. Weil man darf sich ja nicht scheiden lassen. Der einzige Ausweg? Naja, bis dass der Tod euch scheidet. Super. Das ist ja mal, oh, endlich Ruhe. Ich bin Gott sehr dankbar, dass er mich zurückgehalten hat. Und dass ich kapituliert habe vor Gott. Meine Worte waren, Gott, ich weiß nicht, was du über mich denkst. Ich habe keine Ahnung mehr, wie du mich siehst. Eigentlich rechne ich mir damit, dass du mich verwirfst. Damals hast du mich sehen lassen, wer du bist. Ich durfte dir begegnen, Jesus. Und trotzdem habe ich nicht mehr daraus gemacht, als dass meine Ehe gescheitert ist. Wer bin ich vor dir jetzt? Ich kann nicht mehr. Mit allem, was ich bin und habe, werfe ich mich auf dich. Bitte sei mir gnädig. Ich werde jetzt aus dieser Ehe gehen, Und ich bitte dich um Vergebung und sei du mir bitte gnädig. Was ich dann erlebt habe, hat meine Erwartungen derartig übertroffen, meine Hoffnungen weit übertroffen. In dieser Zeit war meine Gottesbeziehung in eine Tiefe gekommen. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich das so sage, wie es mir auf dem Herzen ist. Ich habe eine zärtliche Liebe meines Vaters im Himmel empfunden. Ich wusste ganz genau, dass Gott das nicht gut findet, dass unsere Ehe so gelaufen war. Aber mitten in meinem Versagen war die Liebe Gottes so groß. Auch jetzt liebe ich dich, Gerhard. Und dieser Zerbruch war meine Möglichkeit, das erste Mal im Leben zu entdecken, wer bin ich denn, wenn ich Erwartungen nicht genüge, wenn ich meine Rolle nicht erfülle. Gott hat mich in dieser Zeit so sehr an sein Herz gezogen. Ich würde es so beschreiben, so habe ich Gott erlebt, dass er voller Trauer war über meine kaputte Ehe. Aber zur selben Zeit unendlich glücklich, dass ich endlich aufgehört habe, Rollenerwartungen zu erfüllen. Ihr Lieben, an diesem Moment, mit meinem Scheitern, mit meinem nicht mehr so tun als ob, mit meinem nicht mehr Erwartungen erfüllen, da war ich endlich meiner Identität so nah wie nie zuvor. Weil da war nichts mehr drumherum. Es war alles abgelegt. Da war nur noch ich übrig. Ich, der Gerhard. So bin ich. Und so stehe ich hier, Gott. Das war der Punkt für mich in meinem Leben bis dahin, wo ich die größte Nähe in der Beziehung zu meinem Vater im Himmel hatte. Diese Intimität, um die es jetzt weitergehen soll.
Wow, danke, Gerhard. In welcher Rollenerwartung stehst du? Das ist eine Frage, über die wir uns echt Gedanken machen dürfen. Ja, Intimität. Als ich das so im Zusammenhang mit Gott Vater gehört habe, habe ich gedacht, Intimität mit Gott Vater, wie soll sowas gehen? Was Intimität angeht, hatte ich keine guten Erlebnisse, wollen wir es mal so sagen. Also Intimität in meiner Ehe, das gab es einfach in dem Sinne nicht. Und dann habe ich so gedacht, Intimität mit Gott Vater, Intimität. Ich möchte euch mal vorlesen, hat mich eigentlich auch ein bisschen bewegt. Ich habe mal die Definition von Intimität. Ist eine tiefe Vertrautheit, Nähe und Verbundenheit, die über rein körperliche Nähe hinausgeht und das Gefühl vermittelt, sich ohne Maske zeigen zu können, mit allen Schwächen und Ängsten. Wow, ich habe geschrieben, Intimität verändert mein Selbstbild. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, als ich mit diesem Thema konfrontiert worden bin, als ich Gott Vater kennengelernt habe, Intimität, mit dir, Vater, wie soll das funktionieren? Konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Als allererstes musste mich der Vater Folgendes lehren. Hat gesagt, weißt du, wenn du zu mir kommst, dann, du musst nicht Bibel lesen, du musst nicht Lobpreis machen, du musst nicht singen, du musst gar nichts machen, sondern komm einfach und sei. Also mein erster Tag in Intimität, der war eine Katastrophe. Ich setzte mich hin und sagte, ja, hier bin ich. Was muss ich tun? Ach so, ich soll ja nichts tun. Ach, ich muss noch so eine Bibelvers lesen. Nein, du brauchst deine Bibel nicht. Soll ich noch Lobpreis anmachen? Nein, sei doch einfach. Könnt ihr euch das vorstellen? Und das ging mir nicht nur einmal so. Das ging mir so oft so. Und dann so dieses Werben von Gottvater, Petra, ich möchte dich, nur dich. Nichts anderes, dein Herz. Mein Herz, du weißt gar nicht, was da alles drin ist. Mein Herz, fand das cool, Yogi, vorhin, mit dem Herz. Mein Herz willst du? Ich weiß, du weißt, was in meinem Herzen ist, aber mein Herz, ich will nur dich. Kein Gesang, kein Lobpreis, nichts. Und dein Herz. Bring mir dein Herz, so wie es ist. Naja, in meinem Herzen sind so manche Dinge, ich weiß es nicht, ob dir das gefällt. So. Da war ich nicht nett. Da habe ich den Erwartungen nicht entsprochen. Da habe ich zu wenig Bibel gelesen. Da war ich vielleicht nicht nett zu meinen Kindern und. Und dann sagte der Vater zu mir, Petra, ich will dein Herz. Ich will alles, was in deinem Herzen ist. Hä? Okay. Ist mir gar nicht so leicht gefallen. So, wirklich alles? Du willst alles? Du willst wirklich alles? Oh, Papa, da habe ich es versemmelt. Da habe ich den Anforderungen nicht entsprochen. Und dann sagt er, trau dich. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du meinst, ich schütte mein Herz bei dir aus. Hier hast du alles. Es soll nichts mehr drin sein. Gar nichts mehr. So, hier hast du mein Herz. Genauso möchte ich das, meine Tochter, hat der Vater gesagt. Und sage ich, und jetzt? Und wisst ihr, was der Vater dann gesagt hat? Petra, jetzt, wo dein Herz leer ist, da kann ich endlich meine Liebe in dein Herz füllen. Wie kann ich meine Liebe in dein Herz füllen, wenn es voll ist? Leer du mal in ein volles Glas frisches Wasser rein. Petra, ich wünsche mir in unserer Intimität, dass ich dein Herz mit meiner Liebe füllen kann. Meine Liebe soll dein Herz erfüllen. Okay. Und dann ist mir natürlich Folgendes passiert. Was muss ich dafür tun? Erwischt. Was muss ich dafür tun, Papa? Wisst ihr, um mich so annehmen zu können, wie ich jetzt bin, hat es viele Intimstunden gebraucht mit Vater Gott, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und ich bin so oft in diese Falle wieder reingedappt. Jetzt muss ich doch erstmal was tun. Boah, ich weiß, es ist mein altes Leben, aber ich will euch was sagen, da wo wir in die größte Intimität mit Gott Vater hineingehen. Genau da versucht der Feind, uns wieder wegzuholen, weil da werden wir ihm gefährlich. Wisst ihr was? Wenn wir beschäftigt sind, wenn wir beschäftigt sind, wenn wir viel für Jesus tun, dann sind wir dem Feind nicht gefährlich. Aber wenn ich eine Herz-zu-Herz-Beziehung pflege, dann werde ich dem Feind gefährlich. Und wisst ihr, es war für mich gar nicht einfach, wenn der Pastor gefragt hat, kannst du noch mal einen Kuchen backen, zu sagen, nee, ich kann jetzt nicht. Puh. Oh, wurdest du schief angeguckt? Was ist denn mit dir los? Bist du krank? Was ist, ja? Mich abzugrenzen. Liebe heißt ja auch, sich abzugrenzen. Das kannte ich ja überhaupt nicht. Ich habe früher, als wir noch Landwirtschaft hatten, habe ich komplett alles selber gebacken. Wir hatten einen großen Ofen, der steht bei uns in der Gemeinde. Da habe ich so 10 Kilo Zöpfe gebacken. Der hat immer ausgereicht für jede Veranstaltung. Ob ich das für die Schule gebacken habe, für den Kindergarten, für die Gemeinde, es hat immer was, hat immer ausgereicht. Die Petra macht das, die Petra bringt das. Als ich das erste Mal Nein gesagt habe, habe ich gedacht, oh, ich möchte nur, dass ein Loch aufgeht und ich bin verschwunden. Und dann hat der Vater zu mir gesagt, Petra, jetzt feiern wir beide einen Sieg. Endlich hast du es geschafft, mal Nein zu sagen. Ist doch jetzt egal, was der Pastor von dir denkt. Wir beide feiern jetzt einen Sieg. Dachte ich, was sind denn das für Dimensionen? Könnt ihr euch vorstellen? Wisst ihr, wovon ich rede? Das war für mich, nur weil ich Nein gesagt habe, einen Kuchen zu backen, wollte der Vater mit mir einen Sieg feiern. Und ich habe sehr, sehr, sehr viel lernen dürfen in dieser Tochter-Vater-Beziehung. Ich kann euch sagen, wie viele Male ich aufgesprungen bin, weil ich dachte, ich halte das hier nicht aus, ich muss doch jetzt was für dich tun. Das ist so tief in mein Herz gebrannt worden, schon als ich sehr klein war. Ich bin das einzige Mädchen zu Hause. Ich habe noch 2 Brüder, einen älteren und einen jüngeren Bruder. Aber ich musste immer brav sein. Mit Röckchen, mit Zöpfchen. Ich durfte mich nicht schmutzig machen. Sand gab es gar nicht. Ja, das war so meine, und du bist. Und jetzt, ich sag euch, und dann tun. Und ich habe lernen dürfen, das Werben von meinem himmlischen Vater habe ich wirklich lernen dürfen, zu sagen, ich trete ein und hier bin ich. Und ich habe immer wieder empfunden, dass das Herz des Vaters so immer wieder mit meinem Herz connectet. Petra, dein Herz ist in meinem Herzen gut aufgehoben. Da fließt das her, was du für deinen Alltag brauchst. Ich möchte dich füllen mit dem, was du für heute brauchst. Meine Liebe ist fähig, in deinem Alltag das zu tun, wozu ich dich beauftragt habe. Und wenn ich dich morgens füllen darf, dann darf das weiterfließen. Und ich habe das erlebt. Ich habe in der Arztpraxis gearbeitet und wirklich, wir hatten richtig viel zu tun. Und es gab auch Tage, da ging es mir nicht so gut. Ich habe auch sehr oft gearbeitet, als ich krank war. Das ist auch noch so ein Prozess. Da lasse ich euch nachher noch kurz dran teilhaben. Und ich saß vorne an der Rezeption und ich dachte, naja gut, aber du hast mir ja vorhin verheißen, ich bin mit dir, ich lass fließen und so weiter. Und dann kommt ein Patient und, hoch, Schwester Petra, was ist denn heute mit Ihnen los? Oh, sag ich, wieso? Ist alles in Ordnung? Ja, Sie strahlen heute so. Da dachte ich, alter Schwede, ich strahle heute? Hä, mir geht's doch so schlecht heute. Und dann sagte der Vater so ganz innerlich zu mir, ach, du lässt es doch nur fließen. Du brauchst dich ja dafür gar nicht anzustrengen, sondern ich fließe durch dich. Ich sag euch, das war eine Lektion. Lass dir an meiner Gnade genügen. Ich habe dich heute Morgen mit meiner Liebe gefüllt Und deswegen fließt es weiter. Du musst dafür ja nichts tun. Ach, ich muss nichts tun. Ich kann es ja auch gar nicht. Versteht ihr, was ich meine? Ich darf es fließen lassen. Wenn ich morgens gefüllt werde, darf ich es fließen lassen. Und es fließt nicht, weil ich es jetzt fließen lasse, sondern weil der himmlische Vater es durch uns fließen lässt, es durch mich fließen lässt. Wie gut, dass ich das nicht kann. Wie gut, dass er es fließen lässt. Und wie gut, dass er mich immer wieder auffordert, mein Herz bei ihm auszuschütten. Ich möchte in dein leeres Herz meine Liebe gießen. Und der Vater hat mal zu mir gesagt, Petra, wenn dein Herz in meinem Herz ist. Und ich habe mal zum Vater gesagt, weißt du, ich möchte das ja eigentlich auch gerne. Woher weiß ich, dass mein Herz immer noch in deinem Herzen ist? So. Manchmal, wenn du es dann versemmelt hast und wenn du dann hast was gemacht, wo du denkst, oh, das war jetzt wirklich nicht richtig gut oder falsche Entscheidungen getroffen oder du hast die Geduld mit den Kindern verloren und dann hat der Vater Folgendes zu mir gesagt, Petra, werd mal ganz ruhig. Okay. Jetzt hör mal deinen Herzschlag. Das hat dann eine Weile gedauert, bis ich dann meinen Pulsschlag wirklich gespürt habe. Dann hat der Vater mich gefragt, Petra, was spürst du denn gerade? Ja, meinen Pulsschlag. Und weißt du was, hat er gesagt? Mein Pulsschlag ist mit deinem Pulsschlag eins. Mein Herzschlag ist mit deinem Herzschlag eine Einheit. Mein Herz schlägt in deinem Herz. Und wenn du deinen Pulsschlag spürst, darfst du wissen, dass mein Pulsschlag in deinem Herzen auch schlägt. In Einheit. Boah, das hat mein Herz so tief berührt. Und wenn ich dann so auf meinem Sessel sitze zu Hause, muss ich erstmal, spüre ich eigentlich überhaupt mein Herz heute? Oder ist es mal wieder abgewandert? Und manchmal muss ich mein Herz zurückholen. Manchmal habe ich den Eindruck, mein Herz ist spazieren gegangen, ohne dass ich ihm das erlaubt habe. Aber unser Papa ist so gnädig. Und er sagt, Petra, ich warte so lange, bis du deinen Herzschlag spürst. Und dann weißt du, ich sitze neben dir, bin um dich herum. Und manchmal brauche ich wirklich morgens eine Weile, bis ich spüre, oh ja, Papa, ich spüre, du bist da. Ich spüre, du bist jetzt da. Ich brauche das manchmal, ich brauche das Spüren manchmal. Ich weiß es, dass er da ist, aber ich brauche das Spüren auch manchmal. Und diese Intimität ist so wichtig, dass wir an diesem Ort das empfangen, was der Himmel für diesen Tag vorbereitet. Diese Nähe, nicht nur körperliche Nähe, sondern diese Nähe zu Jesus, zum Vater und zum Heiligen Geist. So am Anfang, als ich den Vater kennengelernt habe, habe ich mal mit dem Vater gesprochen und habe gesagt, wenn ich jetzt dauernd Papa zu dir sage, ist Jesus da nicht beleidigt? Oder der Heilige Geist? Petra, wir sind eins. Ich weiß, ihr seid eine Dreieinigkeit. Und inzwischen ist es so, dass ich sehr oft meine drei Freunde sage. Und es gibt so ein schönes Bild, ich hatte das vorhin schon und das wollte ich euch erzählen. Es gibt dieses Wort Yada, das Wort heißt so diese innige Vertrautheit. Und wenn du da ist ein Dreieck und an jedem Eck steht der Vater, Jesus und der Heilige Geist. Und mich als sein Kind stellt er in die Mitte von diesem Dreieck. Dann hat der Vater gesagt, egal wohin du dich bewegst, einer ist da. Dir kann gar nichts passieren, meine Tochter. Entweder gehst du zum Vater oder du fliegst zum Jesus oder zum Heiligen Geist. Aber wie, du bist mittendrin, in unserer Nähe, in unserer Geborgenheit. Auch in deinem Alltag, nicht nur, wenn du morgens auf deinem Sessel sitzt, sondern wir sind da. Es gibt keine Sekunde in deinem Leben, wo Gott nicht da war. Konnte ich mir nicht vorstellen, aber das habe ich sehr oft von Gott Vater gehört und habe gesagt, Petra, auch wenn du es nicht gefühlt hast. Und ich glaube, das ist ein Punkt. Also ich weiß, der Vater weiß, was du brauchst. Und der Vater weiß, dass ich manchmal so ein Erlebnis brauche zum Anfassen. Ich vertraue ihm, ich sage das immer wieder, Vater, ich verstehe dich nicht, ich vertraue dir. Und es gibt manchmal so Situationen, da ist mein Herz so gestretcht, dass ich sage, oh Papa, ich brauche jetzt mal wieder was Handfestes von dir, wo ich dich spüre oder wo ich... Und Gott ist echt ein kreativer Gott. Ich muss euch das erzählen. Ich hatte mal wieder so eine Phase, wo ich gesagt habe, oh Gott, eigentlich bräuchte ich mal eine richtige Umarmung von dir. Das lieben wir ja in der Vaterherzbewegung. Wir verschenken eine Umarmung. Wir waren mal in Hannover auf dem großen Platz und da hatten wir eine Veranstaltung und da haben wir ein Herz hingestellt. Wir verschenken eine Umarmung. Es war ein gigantisches Erlebnis. An diesem Tag habe ich das morgens zum Vater gesagt und dachte, okay, ich ging zur Arbeit, in die Praxis, es war ein sehr stressiger Tag und am Ende vom Tag, ich kann euch gar nicht mehr sagen, wie das passiert ist und das war noch nie, ich war schon vielleicht 6 oder 7 Jahre in der Praxis, kam mein Chef auf mich zu und hat mich umarmt. Hat er noch nie gemacht. Ich war total. Und dann sagte der Vater, ja, das ist meine Umarmung für dich heute. Boah, ich musste aufpassen, dass ich jetzt nicht in Tränen ausbreche, weil mein Herz war plötzlich so tief berührt. Mein Papa im Himmel hat meinen Chef dazu beauftragt, mich zu umarmen. Hat er noch nie gemacht. Ist das nicht gigantisch? Der Vater weiß, was du brauchst. Der wusste, was ich brauche in dem Augenblick. Ich musste es mal wieder spüren. Oder ich setze ihn immer wieder zu mir hin. Ich fahre sehr viel, bin sehr viel im Auto und sage, okay, Papa, jetzt setz dich mal neben mich. Oder ich setze mich einfach auf deinen Schoß. Aber ich weiß nicht, du bist jetzt ganz nah da. Ich liebe es, Auto zu fahren. Und ich hab ganz geniale Erlebnisse mit meinem himmlischen Papa schon im Auto gehabt. Du wirst vielleicht denken, wie kann man Intimität im Auto pflegen? Das kann man auch mit offenen Augen. Also ich fahre mit offenen Augen, nur dass ihr das wisst. Auch wenn Anbetungsmusik kommt, ich fahre mit offenen Augen. Es gab Zeiten, ihr Lieben, da hat der Vater so viel zu mir gesprochen, dass ich das auf dem Diktiergerät aufgenommen habe. Weil ich nichts verpassen wollte von dem, was der Vater mir gesagt hat. Und dann bin ich nach Hause und habe das aufgeschrieben. Habe gesagt, oh, was hast du gesagt? Und ich habe zu Hause Bücher voll, wo ich aufgeschrieben habe, was der Vater mir gesagt hat. Und das ist wirklich wie so ein roter Faden durch mein Leben. 2016 hat der Vater mir in einem Liebesbrief gesagt, den Weg meiner Berufung, das, was ich euch vorhin schon erzählt habe. Und wisst ihr, 2016 habe ich mein Buch aufgeschlagen und da stand genau das, wie es passiert ist. Wie das 4 Jahre, haargenau. Und wisst ihr was? Der letzte Satz hat damals der Vater gesagt, Petra, du wirst staunen, wenn du das Jahre später wieder liest. Oh, ich saß da und habe geweint, als er, Papa, das sind jetzt 4 Jahre dazwischen. Boah, du hast doch echt Zeit der ganzen Welt. Am Anfang vom Jahr frage ich den Vater immer, was hast du für mich heute in diesem Jahr? Ein Wort oder ein Vers? Oder er hat zweimal hintereinander dieses Wort Erfüllungszeitpunkt für mich gehabt. Und als er dann im zweiten Jahr das gleiche Wort hatte, sage ich, warum sagst du eigentlich das gleiche Wort schon wieder? Hast kein neues Wort für mich, wirklich nicht? Und dann sagte der Vater, ja, das ist so wichtig, dass du auf den Erfüllungszeitpunkt wartest. Ich sandte Jesus, als die Zeit erfüllt war. Nicht davor und nicht danach. Mein Zeitpunkt, das ist der richtige. Sag ich, ja, das weiß ich doch. Das haben wir doch das ganze Jahr über schon versucht, immer wieder umzusetzen. Und dann sagt er, ja, Petra, aber ich glaube, du musst noch ein bisschen Geduld lernen. Deswegen werden wir nochmal mit diesem Erfüllungszeitpunkt durch dieses Jahr gehen. Und mich hat das Bild vorhin, was du angebracht hast, Yogi, letztes Jahr hat der Vater zu mir gesagt, Petra, komm, es ist die Zeit, in mein Herz zu kommen. Nicht nur vor dem Herzen stehen zu bleiben, sondern komm in mein Herz und in meinem Herz ist alles, was du brauchst. Und diese Tür ist immer offen für dich. Immer. Und wenn du reingehst, ich schließe nicht zu, weil ich dich einsperren will, sondern die Tür ist auf. Komm, mein Kind. Dieses Verben Gottes an dich und an mich, komm in mein Herz. In mein Herz. Komm nicht nur an mein Herz, sondern komm hinein. Der Vater hat mir mal ein Bild geschenkt von der Königskammer. Wow, dachte ich, wie hast du das so schön für mich hier eingerichtet? Er weiß genau, was ich mag. Ich mag Herzen. Wer zu mir nach Hause kommt, der weiß, dass ich Herzen mag. So ein, und er sagt, komm, mein Schatz, wir wollen gemeinsam in Intimität gehen. Ich möchte dir sagen, wer du bist. Und ich muss euch ein Bild weitergeben, was der Vater mir gezeigt hat. Ich hatte ein Bild von einem Staudamm. Kennt ihr ja alle, ne? So auf der linken Seite fließt das Wasser, auf der rechten Seite kann man dann das Wasser ablassen. So eine Talsperre. Und ich habe gesehen, wie der Vater ganz oben so drauf war und auf diesem Podest oder was das war, hat er Sandsäcke gestapelt. Da sage ich, Vater, was machst du da eigentlich? Du brauchst doch keine Angst haben, dass jetzt das Wasser so steigt. Du brauchst doch nur den Hebel aufmachen, dass das Wasser ablaufen kann. So, rein menschlich, ne? Wie man das halt so. Da sagte der Vater, ja, das stimmt. Aber weißt du, das ist nicht die Lösung. Und dann hat er mir so gezeigt, Petra, schau mal, so viel Liebe habe ich. Und wisst ihr, dann sagte er, Petra, ich habe so eine Sehnsucht, dass meine Kinder zu mir kommen und sich diese Liebe abholen. Ich will sie nicht einfach wegschütten. Ich möchte, dass sie sich die Liebe bei mir abholen. Ich sag euch, das war dann so tief in mein Herz gefallen, wie du das vorhin so erzählt hast, wie das so in dein Herz gefallen ist, dass ich gesagt habe, Bingo, Papa, dabei helfe ich dir. Dabei helfe ich dir, dass deine Liebe deine Kinder hören. Und er hat mich ja dann auf diesen Weg gebracht. Und vor 3 Wochen ist mir nochmal klar geworden, diese Sehnsucht von unserem Gottvater für seine Kinder. Ich war auch auf einer Veranstaltung im Schwarzwald, also einem Abbatag. Und man weiß ja immer nicht, was erwartet dich, wenn du zu einer Veranstaltung gehst. Und ich komme dahin und habe gedacht, wo bin ich eigentlich jetzt hier gelandet? Ich kam mir vor wie auf einer Geriatriestation. Also ganz, also wirklich jetzt nichts gegen ältere Leute, aber ich dachte, okay, so ab 65, 70 aufwärts. Und dann wurde ich auch noch mit sie angesprochen. Dachte ich, bin ich jetzt hier wirklich richtig? Wenn wir Kinder Gottes sind, dann dürfen wir uns doch eigentlich duzen, oder? Also, das ist für mich dann ein bisschen, wo ich überlegen muss. Da habe ich gesagt, Papa, wie geht das heute Abend? Was soll ich denn heute Abend hier machen? Weil ich rede eigentlich alle mit du an. Hab das dann auch gesagt. Gesagt, ich bin die Petra und ich, für mich ist das leicht, in der Du-Form euch die Botschaft zu bringen. Und dann hatten wir den Abbattag am Freitagabend und am Samstag und am Sonntag durfte ich in der Gemeinde predigen. Und in der Gemeinde habe ich dann, bin ich auch wieder mit sie empfangen worden und das Publikum, also saß so da, wirklich, also keine jungen Leute. Und dann sagte der Vater zu mir, kannst du dich nochmal daran erinnern, was ich dir gesagt habe? Ich sehne mich nach meinen Kindern und besonders nach denen, die auch schon 70 und 80 Jahre alt sind, weil es nie zu spät für eine glückliche Kindheit ist. Ich möchte sie herausholen aus ihrer Religiosität. Ich möchte sie herausholen aus dem, wo sie brav auf ihrem Stuhl sitzen und denken, oh, versteht ihr, was ich meine? Da habe ich nochmal gespürt, die Sehnsucht vom Papa, wie er ganz besonders zu diesen älteren Geschwistern gesprochen hat. Ich will dich aufwecken, du bist mein Kind. In einigen Gesichtern habe ich gedacht, ich denke, ich komme vom Mond, als ich das erzählt habe. Was ist denn ein Kind Gottes? Und wo ich dachte, boah, dieser religiöse Geist, der muss jetzt hier zerbrochen werden, weil die Liebe ist stärker. Licht ist immer stärker wie die Finsternis. Und dann habe ich zu Papa gesagt, Mensch, Papa, brich jetzt hier durch. Ich sehne mich danach, dass deine Liebe die Herzen erreicht und dass du zu jedem Einzelnen sagst, du bist eine geliebte Tochter. Du bist ein geliebter Sohn, auch wenn du jetzt schon 85 Jahre alt bist. Auch wenn man sich nicht traut, in dem Gottesdienst sich zu bewegen. Ich kenne das ja, ich habe das ja alles schon mal hinter mir. Aber da spürte ich nochmal diese Sehnsucht von unserem Abba-Vater, der sagt, Petra, meine Kinder, wo sind sie? Ich möchte nicht nur, dass sie tun, tun, tun. Oft will ich sie besuchen und sie sind gar nicht zu Hause. Wo sind sie denn? Ich klopfe an und sie sind nicht da. Sie sind beschäftigt, beschäftigt. Auch für mich, natürlich, und das sehe ich ja auch, sagt der Vater zu mir. Aber wo sind sie? Ich sehne mich nach ihren Herzen. Und das ist genau diese Begegnung in der Intimität. Mein Bild über mich selber hat sich total verändert. Und wisst ihr was? Das ist die größte Angriffsfläche vom Feind, der mir immer wieder auf der Schulter sitzt und mir Lügen ins Ohr flüstern will. Ich möchte euch ermutigen, seid wachsam. Der Feind schläft nicht. Ich erzähle euch mal so, was ich immer mal wieder erlebe. Nachdem mich der Vater in diese neue Berufung hineingesetzt hat, habe ich sehr oft mit Angriffen zu kämpfen. Und das, was ich jetzt immer wieder so erlebe, wenn ich dann in der Intimität bin und mit dem Vater, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist über die Dinge spreche, die wohl so anliegen und eben auch frage, was ist dran, was möchtest du, wie möchtest du was? Und dann merke ich plötzlich, wie der Feind auf meiner Schulter sitzt und sagt, Petra, komm, hör auf. Was willst du den Leuten denn überhaupt erzählen? Du hast ja noch nicht mal Theologie studiert. Vergiss es. Das reicht sowieso nicht aus. Hör bloß auf. Ich sag euch, damit habe ich so oft zu kämpfen. Meine Prägung ist, ich habe über Jahrzehnte Hauskreis geleitet. Meine Prägung war, du musst jedes Wort, was du sagst, aufschreiben. Du musst dich gut vorbereiten. Ist ja keine Frage. Ist ja wichtig, dass wir uns vorbereiten. Das war tief in mir. Und dann hat der Vater mal mit mir beim Fahrradfahren gesprochen und sagt, Petra, Ich werde dir eine neue Salbung geben, um mein Wort und meine Liebe zu predigen. Sag ich, okay, wie meinst du das? Was? Ich habe ihn immer wieder gefragt, wie meinst du das? Und dann hat der Vater gesagt, ich möchte einfach, dass du mir vertraust. Ja, das tue ich. Ich vertraue dir. Mhm. So, ja, wie sieht das praktisch aus? Ich bin dann wieder die, ich möchte das praktisch, ne? Gott ist ja alltagstauglich. Was stellst du dir denn unter neuer Salbung vor? Dass du mir vertraust. Sag ich, ja, das mache ich. Ich kann ja auch nicht mehr wie sagen, ich vertraue dir. Okay, sagt er, dann sage ich dir jetzt, ich gebe dir einen Bibelvers, ich gebe dir einen Gedanken und dann gehst du nach vorne und predigst. Sag ich, wie? Hä? Ein Bibelvers, ein Gedanke, ich soll predigen? Nee, ich muss mich ja vorbereiten. Sagt er, Petra, du hast mich doch gefragt. Oh, naja. Ein Bibelvers, ein Gedanke, die Petra setzte sich an den Schreibtisch und schrieb und machte und tute und so. Während des Lobpreises sagte dann der Vater zu mir, Petra, lass bitte deine Vorbereitung auf deinem Stuhl liegen. Wir haben ausgemacht, ein Bibelvers, ein Gedanke und der Rest ist mein Part. Dann weiß ich noch, wie du und der Vicente sich darüber unterhalten haben, wie ihr Predigten vorbereitet. Ich hätte mich am liebsten an den Tisch gesetzt. Ich dachte, das sind studierte Pastoren und ich. Was, da hat der Feind wirklich versucht, mir etwas zu rauben. Das habe ich förmlich gespürt. Und dann ist Folgendes passiert. Ich war auf einer Veranstaltung, bin Samstagabend nach Hause gekommen, dann klingelte mein Telefon und mein Pastor sagte, also Vicente war damals unser Pastor, sagte, Petra, ich bin krank, du musst morgen predigen. Und dann sagte der Heilige Geist, mega, jetzt habe ich dich. Du kannst dich gar nicht mehr vorbereiten, du musst mich jetzt ins Bett gehen. Uff. Also in dem Lobpreis hat jeder bestimmt meinen Herzschlag gehört. Pff. Und dann habe ich gesagt, gut, ich gehe jetzt aufs Wasser, ich vertraue dir. Ich weiß es nicht, ich... Auf den Weg nach oben, habe ich gesagt, okay, ich weiß gar nicht, aber ja, ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß noch nicht mal, wie ich anfangen soll. Und dann, ja, dann durfte ich predigen und dann, ja, hinterher wusste ich nicht mehr, was ich gepredigt hatte, aber ich habe zumindest so ein großes Feedback bekommen. Und dann sagte der Heilige Geist, genau so möchte ich das haben. Du brauchst diese Zeit für was anderes. Wir bereiten uns gemeinsam vor. Aber dieses, was du gewohnt bist, was du eigentlich immer wieder tust, weil du meinst, du musst das so tun, weil es eben so getan wird, das will ich eben nicht mehr. Ich will mit dir aufs Wasser laufen. Oh, und das ist nach wie vor für mich immer eine große Herausforderung. Ich werde es nie vergessen, als ich das erste Mal in der Vaterherzbewegung einen Input geben sollte, saß da unten der Manfred Lanz. Sag euch eines, ich habe gedacht, ich habe sowieso nichts zu sagen und warum steht der nicht auf und sagt jetzt was? Ich habe gedacht, ich sterbe. Und der Vater sagt, ich habe dir in der Intimität alles geschenkt, jetzt steh einfach auf und sag das, was ich dir sage. Sprich aus und fertig. Ich mag es in keinster Form mehr missen, in diese Intimität zu gehen. Und ich denke, jeder hat seinen eigenen Zeitpunkt. Für mich ist es wichtig, morgens in die Intimität zu gehen, weil ich weiß, ich brauche für meinen Alltag die Power, die Kraft, das Gefülltsein. Und egal, wann ich aufstehen muss, ich stehe eine Stunde früher auf. Also egal, wann ich einen Termin morgens habe. Ich hatte die Woche einen Termin, da bin ich, habe ich eine Freundin ins Krankenhaus fahren müssen, da musste man morgens um 5 losfahren. Ich bin um 3 Uhr aufgestanden, weil mir wichtig war, ich brauche erst ein Gefülltsein von dir, Papa. anders, ich will anders gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Und da ist, dann passiert es auch so, dass ich mich einfach oft hinsetze und sage, okay, ich bin viel zu müde, um den Bibelvers zu lesen. Ich bin viel zu kaputt, um hier noch ein Lied zu singen oder sonst was zu machen. Aber ich bin hier. Hier hast du mein Herz und fülle mich. Und das reicht sie 24 Stunden. Der Vater weiß, mit welcher Menge und mit allem, was er da reinzufüllen hat. Versteht ihr, was ich meine? Aber es braucht meine Entscheidung. Es braucht meine Entscheidung zu sagen, okay. Es brauchte meine Entscheidung zu sagen, okay, Gott, ich vertraue dir. Ich gehe mit dir übers Wasser und ich weiß, du lässt mich nicht im Stich. Und das braucht es jedes Mal. Nicht nur heute oder nicht nur gestern. Jedes Mal muss ich sagen, okay, Papa, ich vertraue dir. Als mein Mann starb, habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Ich wusste zwar, dass er sterben wird, aber dass es so schnell geht, wussten wir damals nicht. Und ich habe 8 Monate lang, bin ich morgens aufgestanden und habe gesagt, okay, ich vertraue dir. Ich verstehe dich nicht. Ich habe keine Ahnung, was du mir damit sagen willst. Aber ich weiß, du bist ein guter Gott. Punkt. Mein Herz hat es manchmal verrissen. Ich saß da und stand da. Tausende von Papier und Anträgen, die ich stellen musste. Ich war total überfordert. Ich saß davor, ich habe nur geweint, weil ich bin überhaupt nicht der administrative Typ. Dachte, wie soll das werden? Okay, Gott, ich vertraue dir. Ich weiß, du bist nur gut. Ich weiß, du bist mit mir. Jeden 8 Monate, bis es mein Herz verstanden hat, dass Gott gut ist. Trotz dieser Trauer. Das war nur hier oben drinne. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Heute reagiere ich manchmal sehr, ich weiß, ja, wir wissen viel, aber was setzen wir um? Dieser Spagat zwischen Wissen und Tun. Ja, ich weiß, ich muss nicht Bibel lesen in der Intimität, ich muss nicht Lobpreis machen, setz mich hin und denk so, was muss ich jetzt tun? Es zu leben, sich zu entscheiden, ich entscheide mich, nichts zu tun, wenn ich mich zu dir in die Intimität begebe. Dieses Herz zu Herz. In mein volles Herz kann nichts hineinfließen. Und es nur zu wissen, dass ich in Intimität alles empfange, das nützt mir nichts. Und es braucht unsere Entscheidung. Und ich werde oft mit der Frage konfrontiert, Petra, ja, ich weiß so viel, aber mein Herz, ja, das ist ja diese 30 Zentimeter. Sag ich, ja, das stimmt. Aber es immer wieder sich zu entscheiden, es auszusprechen. Wenn du ein Tauschgeschäft machst, Lüge gegen Wahrheit, ist es wichtig, dass du die Wahrheit, die du bekommst, 30, 40 Tage jeden Tag laut liest, damit es dein Herz erreicht. Ich liebe es, so zu machen. Das ist eine Seelsorge mit dem Heiligen Geist. Das ist tatsächlich dieses Tauschgeschäft. Und wenn dann die Wahrheit in mein Leben kommt, wow, statt, ich kann nichts, boah, du bist kostbar. Oder, ich doch nicht, genau dich habe ich erwählt. Was für eine Wahrheit. Und ich glaube, und ich fand das sehr bewegend, Yogi, was du vorhin gesagt hast. Ja, ich denke, wir müssen sehr aufpassen, was wird über unsere Kinder ausgesprochen. Aber wir müssen auch aufpassen, was sprechen wir über andere aus. Worte haben Macht. Ich habe manchmal den Gedanken, oh, Ich glaube, da bin ich jetzt, den will ich jetzt gar nicht aussprechen, weil ich glaube nicht, dass dieser Gedanke von Gott ist. Weil ich glaube, dass der Feind Dinge benutzt. Ich kenne diese Lügen, die mein Leben begleitet haben. Und es ist immer wieder in der Tiefe, bin ich so dankbar, dass der Heilige Geist mich da hineinführt und sagt, Petra, da ist noch eine Lüge, lass uns da mal hinschauen. Lass uns diese Lüge ans Kreuz legen, damit ich dir die Wahrheit sagen kann. Weil die Wahrheit uns frei macht. Nur die Wahrheit. Wenn ihr Kinder habt, sprecht die Wahrheit über eure Kinder aus. Die Wahrheit über, ich habe ja noch so viele Enkelkinder, sie auszusprechen über die Kinder. Überhaupt die Wahrheit auszusprechen über deine Schwester, über deinen Bruder, über uns Königskinder. Lasst uns mehr aufstehen, uns in dieser Intimität schenken zu lassen. Ja, was, mit wem darf ich denn heute wertschätzend sprechen? Wem darf ich mal sagen, Mensch, Gerhard, du bist ein genialer Sohn Gottes. Oder Sieglinde, bist eine tolle Tochter. Ja, ihr Lieben. Das ist das, was die Herzen der Menschen ermutigt. Das ist das, wo wir miteinander ins Gespräch kommen können. Dieses Herz zu Herz, danach sehnt sich der Vater. Ich spüre immer wieder dieses Werben des Vaters um mein Herz. Er wirbt nicht um mein Tun. Auch wenn das die größte Herausforderung immer wieder ist, zu sagen, stopp, nein. Ich bin so geprägt, so 380%ig steril. Die Kissen auf dem Sofa mussten immer gleich sein und du durftest dich nicht auf das Sofa setzen. Es könnte ja sein, dass dieses Kissen sich verschiebt. Das war so mein Leben als Kind. Wir hatten kaum Besuch, weil sich keiner getraut hat, auf das Sofa zu setzen. Und dann habe ich mal gesagt, das will ich nicht. Das will ich nicht. Aber ich sage euch eins, das war eine Prägung, die hat mich verfolgt. Ich habe immer gedacht, wenn ein Besuch kommt, ich muss jetzt erstmal Tabula Rasa machen. Da darf kein Staubkörnchen liegen, da muss das und das und das und das. Ich bin bald wahnsinnig geworden. Diese Prägung, oh, der Vater hat da ganz viel Arbeit mit mir gehabt. Aber Besuch zu kriegen, sich hinzusetzen, Mensch, der Mensch ist wichtig. Ob da jetzt die Küche aufgeräumt ist oder nicht, das ist im Moment egal. Wichtig ist Herz zu Herz. Der Vater kommt auch in meinen Saustall. Der Vater setzt sich auch neben mich, wenn mein Büro nicht aufgeräumt ist. Der Vater kommt auch zu mir und sagt, Petra, lass uns gemeinsam aufräumen. Steht ihr, was ich meine? Bevor wir zum Mittagessen gehen, habe ich noch eine Geschichte dazu. Genau die Geschichte, die passt da sehr gut. Und zwar heißt die, Gott kommt zu Besuch. Es gab einen Mann, der erfuhr, dass Gott ihn besuchen wollte. Das machte ihn schrecklich nervös. Und dann ging er nach Hause und er rannte in alle Zimmer. Er lief die Treppen rauf und runter, er kletterte zum Dachboden hinauf, er stieg in den Keller hinab und sah sein Haus plötzlich mit anderen Augen, weil Gott zu Besuch kommen wollte. Unmöglich, jammerte er. In diesem Dreckstall kann ich keinen Besuch empfangen. Schon gar nicht Gott. Alles war voller Gerümpel, kein Platz zum Ausruhen, keine Luft zum Atmen. Also er riss die Fenster auf, die Türen auf und rief hinaus, Brüder, Freunde, Leute, helft mir schnell aufräumen, irgendjemand bitte, aber schnell. Gott kommt zu mir zu Besuch, ich muss hier Ordnung schaffen. Er macht sich sofort daran, das Haus zu putzen. Durch die dicken Staubwolken sah er, dass ihm tatsächlich jemand zu Hilfe gekommen war, worüber der Mann mehr als dankbar war. Beide schleppten gemeinsam das Gerümpel hinter das Haus, schlugen es klein und verbrannten es. Sie schrubbten die Treppen und die Böden. Sie brauchten viele Kübel Wasser, um die Fenster zu putzen. Und immer noch klebte der Dreck an allen Ecken und Enden. Das schaffen wir nie, schnaubte der Mann. Der andere sagt, natürlich, das schaffen wir. Und so plagten sich die beiden den ganzen Tag. Und tatsächlich, spät am Abend waren sie fertig. Sie gingen in die Küche und der Mann deckte den Tisch. Sie setzten sich und dann sagte er, so, sagte er, jetzt kann er kommen, mein Besuch. Jetzt kann Gott kommen. Ja, wo bleibt er nur? Ich bin doch schon längst da, sagte der andere und setzte sich an den Tisch. Komm und iss mit mir. Lasst uns den himmlischen Vater einladen, mit uns gemeinsam aufzuräumen. Weil er weiß, wo wir aufräumen müssen. Er weiß, wo der Dreck am stärksten ist. Und er hat damit kein Problem, mir zu helfen, Ordnung zu machen. Amen. So.